Bevor es losgeht, noch ganz kurz ein Hinweis. Es tut mir sehr leid. Ich habe schon wieder Schnupfen, genauso wie beim letzten Mal. Ich werde versuchen, möglichst viele und rauszuschneiden. Ich kann euch aber leider nichts versprechen. Ich hoffe, ich bin demnächst einfach mal normal aufnahmebereit. Seht es uns bitte nach oder in dem Fall mir. Viel Spaß. 1, 2, 3. Guten Morgen, liebe Nachsitzler. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch wenn es um sowas Negatives wie Nachsitzen geht. Ich kann aber schon gleich versprechen, es wird hoffentlich besser als in der Schule, falls es jemand damals in seiner eigenen Schulzeit miterleben durfte. Worum soll es in den Nachsitzen-Folgen gehen? Es hat einfach folgenden Hintergrund. Der Herr Noah und ich, wir können uns eben meistens nur ein, zweimal im Monat treffen und wie in der ersten Folge schon erklärt, dann immer halt eine Folge pro Monat aufnehmen. Ab und zu habe ich aber auch ein bisschen Zeit übrig, um selber mal was zu machen. Und da war eben der Gedanke, dass ich mir dann, also ich bin Herr Wagner, dass ich mir dann Spiele vornehme, die eine Solo-Variante haben oder explizit nur für einen Spieler von vornherein entworfen worden sind. Ich habe da ein bisschen mal in meinem Regal recherchiert und habe gesehen, da gibt's schon so einige. Also ich denke, für das erste Jahr Nachsitzen-Folgen ist auf jeden Fall genug Material vorhanden. Da gibt's ja dann mittlerweile doch schon einige Spiele, die eine Solo-Variante haben. Erscheinen werden die nachsitzenden Folgen immer in unregelmäßigen Abständen, also wirklich nur, wenn ich zwischendrin mal Zeit übrig habe, neben Arbeit, Familie und was sonst noch alles so Spaß macht, um eine Folge aufzunehmen, und dann werde ich die halt einfach mal zwischendrin schieben. Bevor ich das jetzt heute zum ersten Mal machen werde, wollen der Herr Noah und ich, auch wenn er gerade nicht anwesend ist, aber trotzdem wir beide, wollen wir uns nochmal ganz herzlich bei allen bisherigen Hörern bedanken. Wir waren positiv überrascht, wie viele Leute uns doch gehört haben jetzt nach der ersten Folge und wie positiv eigentlich fast durchweg das Feedback gewesen ist. Freut uns sehr, dass wir da anscheinend eine interessante Idee haben und das auch so gestalten konnten, dass es den Hörern Spaß macht. Mal gucken, wie das heute mit dem Nachsitzen wird. Das ist erstmal ein Experiment, so ein bisschen wie im Sandkasten. Und kann natürlich auch sein, dass sich rausstellt, dass das alleine überhaupt nicht gut funktioniert. Fühlt sich auch ehrlich gesagt gerade ein bisschen komisch an, hier im Wohnzimmer zu sitzen und alleine ins Mikro reinzusprechen. Aber mal gucken, vielleicht ist das ja ein Format, was für Solospiele auch funktioniert. Und dann bleibt es erhalten. Vielleicht fällt es aber auch wieder raus, weil wir merken, ja, unsere Podcasts funktionieren eigentlich nur zu zweit. Die Folgen fürs Nachsitzen werden natürlich auch immer kürzer sein. Also es ist ja sowieso so, dass nur ein Spiel besprochen wird und dann gibt's dazu auch einen etwas kürzeren Abriss zu dem Thema als vielleicht in den normalen Folgen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, auf was es rauslaufen wird, aber ich vermute mal, ich werde so bei einer halben Stunde landen. Und das soll dann auch so das angestrebte Ziel sein. Halbe Stunde bis 45 Minuten sollten für die Besprechung eines Spiels, denke ich, ausreichend sein. Auch wenn man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen möchte. Gut, dann würde ich vorschlagen, ich fange mal an mit dem ersten Spiel in der Nachsitzenreihe. Und das wird heute sein Das Vermächtnis mit dem Untertitel Stammbaum der Macht. Erschienen ist das Spiel 2014 bei Pegasus Spiele und der Autor, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, ist Michael Hendricks. Gedacht ist das Spiel für eben einen bis maximal vier Spieler, ist empfohlen ab 10 Jahren und soll ungefähr 45 bis 75 Minuten dauern. Ja, worum geht's jetzt bei diesem Spiel? Hier finde ich es eigentlich mal ganz angebracht vorzulesen, was in der Anleitung steht. Das mache ich normalerweise nicht so gern, aber ich denke, hier kriegt man einen ganz guten Eindruck zum Thema des Spiels, einfach durch dieses Intro, was in der Anleitung steht. Wir schreiben das Jahr 1729 in Frankreich der Frühaufklärung. Als wohlhabender und gebildeter Aristokrat verfügst du über genügend Weitblick, um die historischen Veränderungen vorauszusehen. Um das Ansehen deiner Familie aufrechtzuerhalten, gilt es, sich gut auf das Kommende vorzubereiten. Du musst neue Bande knüpfen und das Potenzial kleinerer Familien nutzen, um die Stammtafel deiner Familie anwachsen zu lassen. In das Vermächtnis versuchen wir meistens über Karten einen möglichst repräsentativen Stammbaum für unsere Familie zusammenzuschustern. Dafür gibt's erstmal ein Hauptbrett in der Mitte, das alle benutzen dürfen. Da werden dann zum Beispiel die Punkte aufgetragen, die jeder erreicht hat. Die Runden werden mitgezählt oder es werden zum Beispiel die allgemein zugängigen Karten organisiert. Also es gibt da für jeden Kartenstapel einen speziellen Fleck, wo der hingehört. Unterhalb des Bretts gibt es dann noch eine Reihe von Freundeskarten. Da liegen immer 5 offen und nebendran liegt ein verdeckter Nachziehstapel für diese Freunde. Und diese Freundeskarten sind eigentlich auch die entscheidenden für das Spiel, weil es gilt nämlich, diese Freunde, die bringen gewisse Boni mit sich oder Vorteile, teilweise auch Nachteile, aber dafür dann mehr Punkte. Diese Freunde muss man versuchen, über Hochzeiten, die arrangiert werden zum Beispiel, in seinen Stammbaum mit einzufügen. Am besten ist es natürlich, wenn man es schafft, gleiche Nationalitäten einzubauen. Also wenn man zum Beispiel in seinem Stammbaum einen Italiener hat und der hat dann auf einmal aber eine preußische Mutter und einen russischen Vater, dann gibt's da nicht so viele Punkte für, beziehungsweise gar keine, weil das natürlich ein bisschen komisch ist. Also da kann man sich dann schon denken, wie ist denn das passiert im Stammbaum? Das Spiel läuft über 9 Runden, ist aufgeteilt in 3 Generationen. Die erste Generation hat 2 Runden, die zweite Generation hat 3 Runden und die dritte Generation hat dann 4 Runden. Und während diesen Runden in den Generationen haben wir jeweils passend zu unserem persönlichen Spielertableau, das wir dann immer noch haben, 2 Marker. Die können wir dann auf unserem persönlichen Spielertableau auch noch einsetzen, neben den allgemein zugänglichen Aktionen, die auf dem Brett in der Mitte verfügbar sind. Da gibt's dann zum Beispiel Aktionen, die es mir ermöglichen, eine Heirat zu arrangieren. Das heißt, ich nehme einen ausliegenden Freund aus dieser Freundesreihe und ordne die einem bereits bestehenden Familienmitglied zu. Oder ich kann zum Beispiel Kinder bekommen. Ich kann Freunde um Geld bitten. Das ist einfach eine Aktion, die es mir erlaubt, ein bisschen Geld einzusammeln. Oder ich kann Kontakte knüpfen. Das heißt, ich nehme mir schon mal Freundeskarten aus der Reihe, weil ich mir denke, die werde ich später mal brauchen. Und nehmen sie dann sozusagen auf die Hand. Auf dem persönlichen Spielertableau werden dann auch noch angetragen, wie viel Geld habe ich gerade oder wie viel Einkommen habe ich, denn jede Runde kriege ich zu Beginn der Runde das Geld, je nachdem wie viel Einkommen ich eben habe. Und mein Ansehen wird auch noch mit erfasst, sodass dann meine Punkte für die Siegwertung am Schluss sich aus diesen Ansehenspunkten jede Runde neu generieren. Zu Beginn des Spiels kriegt jeder Mitspieler einen Stammvater oder eine Stammmutter und dann geht's einfach eben drum, über Kinder kriegen, heiraten, engagieren und so weiter und so fort, seinen Stammbaum möglichst gut auszubauen. Nach den 9 Runden wird dann einfach geguckt, wer hat das Ganze am besten gemacht und der gewinnt dann eben über die Punktzahl, die er erreicht hat im Spiel. Das ist die normale Variante für 4 Spieler. Ich denke, mehr muss man dazu eigentlich gar nicht erklären. Wer genaue Regelerläuterungen will, der soll sich bitte an anderer Quelle damit versorgen oder halt einfach das Regel-PDF beim Verlag runterladen. Aber an sich ist, denke ich, klar, wie das Spiel funktioniert. Spielt man die Solo-Variante, macht man das Ganze genau andersherum. Das heißt, da werden wir nicht versuchen, unseren Familienstammbaum für die Nachfahren möglichst gut zu gestalten, sondern die Geschichte hinter der Solo-Variante ist, es gibt 2 mögliche Varianten, wie man starten kann, entweder mit einem männlichen Charakter oder mit einem weiblichen Charakter. Ich glaube, der weibliche heißt Nathalie, je nachdem, ob man es französisch aussprechen mag oder nicht. Und startet man mit dem männlichen, den habe ich mir jetzt hier mal rausgesucht, dann ist man Patrick, der Stalljunge. Und man hat erfahren, dass ein wohlhabendes Mitglied der Gemeinde gestorben ist und man käme da vielleicht wohl als Erbe in Frage. Dazu muss man natürlich aber nachweisen, dass man irgendwie verwandt ist mit dieser Person, die gestorben ist. Die Aufgabe in dem Spiel ist jetzt dann sozusagen wie ein Sherlock Holmes in seiner eigenen Vergangenheit zu forschen und rauszukriegen oder nachzuweisen, dass man wirklich erbberechtigt ist. Dazu bekommt man in diesem Spiel, in der Solo-Variante, anders als in dem Mehrpersonenspiel, pro Generation 3 Ziele, die man zu erfüllen hat. Die müssen nicht innerhalb dieser Generation erfüllt sein, aber am Ende des Spiels hat man auf jeden Fall nur dann gewonnen, wenn diese Ziele mindestens auch erreicht worden sind. Das heißt, alle Punkte, die man auf andere Art und Weise erzielt hat, sind total wertlos, wenn man es nicht geschafft hat, die anderen Ziele zu erfüllen. Das können dann Ziele sein, in der ersten Generation sind die noch relativ einfach. Das können dann Ziele sein wie, der Vater eines deiner Großväter war ein Spanier. oder die Eltern einer deiner Großmutter waren ein Diplomat und ein Wissenschaftler. Oder vielleicht dein Urgroßvater hat ein Unternehmen gehabt. Das sind nämlich auch noch Möglichkeiten, die in diesem Spiel vorhanden sind. Bei den Aktionen in dem Mittelboard, ne? Man kann da noch Unternehmen gründen, Anwesen oder Herrenhäuser heißen sie, glaube ich, erwerben. Man kann sich noch Titel besorgen, also man kann seinen Stammbaum ein bisschen ausschmücken. Das ist dann das, was noch so ein bisschen außenrum passiert über das Brett, was für alle zugänglich ist in der Mitte des Tisches. In der Solo-Variante nutzen wir eigentlich genau die gleichen Aktionen wie in der Mehrspieler-Variante. Das heißt, wir spielen das gleiche Spiel sozusagen. Es wird dafür nur das Spielertableau umgedreht und dann gibt es auf der Rückseite eine extra Anordnung für die Solo-Variante. Und da sind eigentlich die gleichen Aktionen drauf wie im Mehrspielerspiel. Nur heißen sie da jetzt nicht zum Beispiel Kinder bekommen, sondern wie groß war meine Familie? Fragezeichen. Das heißt, ich ordne da sozusagen meinen Vorfahren ihre Eltern zu und meinen Nachfahren keine Kinder. An sich funktionieren die Aktionen aber genauso. Ja, und wie gut das Ganze funktioniert und ob das Spaß macht und ob es thematisch umgesetzt ist, das werde ich dann am Schluss nochmal aufgreifen. Ich würde aber sagen, erstmal genug der Vorrede, was das Spiel an sich betrifft, sondern wir steigen mal ein in das Thema. Es ist ja relativ naheliegend, oder es liegt auf der Hand bei dem Thema, sich ein bisschen mit Ahnenforschung zu beschäftigen. Dementsprechend ist das Thema der heutigen Nachsitzstunde Genealogie. Wenn man sich mit so Fachbegriffen auseinandersetzt, ist ja immer ganz interessant zu erklären, erstmal, wo kommt dieser Fachbegriff überhaupt her, was soll er denn heißen? Und bei Genealogie ist es jetzt eben so, es kommt aus dem Griechischen und Genea heißt da Familie. Logos ist die Lehre, das ist vielleicht einigen bekannt. Das heißt, Genealogie ist zusammengesetzt die Lehre der Familie, also die Ahnenforschung. Sie beschäftigt sich mit allen Personen, die innerhalb einer Linie, wenn man das so nennen möchte, genealogisch verknüpft sind, sprich mit der kompletten Verwandtschaft. Und da gibt es dann immer zwei verschiedene Darstellungsformen. Es kann eben einmal, wie wir das in der Solo-Variante machen, eine Darstellung mit Aszendenz sein, also aufsteigen. Das heißt, wir gucken uns die Vorfahren an. Oder, wie das in der Mehrspieler-Variante der Fall ist, es geht um eine Deszendenz, also um die Nachfahren, die Nachfolgenden, die danach kommen. Generell nennt man so Anordnungen, die ja eigentlich jeder von uns kennt, also so Pyramiden oder Stammbäume, genealogische Tafeln. Und nichts anderes ist das eigentlich, was wir in diesem Spiel auch vor uns ausbreiten, als eine genealogische Tafel unserer Familie in diesem Spiel. Da sollte man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, das hatte ich vorhin vergessen. Also man braucht schon einen relativ großen Tisch, wenn man mit mehreren Personen spielt. Weil man kann sich ja schon denken, diese Stammbäume sind relativ raumgreifend, wenn man in die zweite, dritte, vierte Generation dann vorstößt. Okay, aber zurück zur Genealogie. Genealogie an sich als Begriff kann aber auch in anderen Wissenschaftsfeldern verwendet werden. Zum Beispiel in der Medizin spricht man dann auch, wenn es um die Entwicklung von Bakterien geht, möglicherweise um die Genealogie. Also wo kommt dieses Bakterium her? Wie hat es sich entwickelt bis dahin, wo es jetzt ist? Oder in der Philosophie trifft man den Begriff auch ab und zu mal an. Da geht es dann einfach um den ideengeschichtlichen Entwicklungshintergrund einer philosophischen Theorie beispielsweise. Ein letzter Punkt, der vielleicht noch ganz interessant ist. Genealogie hat auch ganz lange als Zeitrechnung fungiert. Wenn man sich nämlich mal antike Gesellschaften anschaut, dann haben die ja eigentlich immer das Problem, dass sie Zeitrechnung noch nicht so wirklich können, weil Zeitmessungsverfahren fehlen. Mit einer Sanduhr oder einer Sonnenuhr kann man natürlich nicht richtig präzise die Zeit messen. Dementsprechend gab es auch oft noch keine Jahreseinteilung, so wie wir das heute kennen. Was aber bestimmt viele kennen, ist zum Beispiel der Anfang des Alten Testaments in der Bibel oder relativ am Anfang, als es darum geht zu sagen, wann hat das Ganze denn stattgefunden, geschieht es nämlich, und nicht nur in der Bibel, aber da kennt es wahrscheinlich jeder, über Stammreihen. Das heißt, die Genealogie, also die Abfolge der Familienmitglieder innerhalb eines Stammes, gilt dann als Zeitrechnung, um anzugeben, in welchem Punkt der Geschichte befinden wir uns gerade. Viele kennen das bestimmt, wenn es dann oft heißt, im 7. Jahr der Herrschaft des David oder im 20. Jahr der Herrschaft des Cäsar und so weiter und so fort. Also Genealogie kann auch einfach als Zeitrechnung benutzt werden. Das Ganze in der Solo-Variante hat natürlich auch noch einen mathematischen Hintergrund. Das heißt, wenn ich meine Vorfahren erforschen möchte, finde ich ja natürlich immer in jeder Generation die doppelte Anzahl an Personen als in der Generation vorher, weil, wie wir ja hoffentlich aus dem Biologieunterricht wissen, jede Person zwei Eltern hat. Zumindest ist mir noch kein anderer Fall bekannt. Das heißt, in der ersten Generation bin nur ich, in der zweiten Generation sind dann meine Eltern noch mit dabei, in der nächsten Generation haben meine zwei Eltern auch wieder jeweils zwei Eltern und so weiter und so fort. Und es ist dann im mathematischen Sinne eine Reihe mit 2 hoch in Klammern n minus 1 und n steht eben für die Zahl der Generation, also die Stufe, in welcher Generation befinde ich mich gerade. Und so kann man dann für jede Generationsstufe berechnen, wie viele Vorfahren hatte ich denn mindestens, weil es kann natürlich schon sein, dass die Eltern auch noch Geschwister hatten, die fallen bei so einer Berechnung natürlich heraus. Ich habe mir da mal den kurzen Spaß gemacht und habe mal durchgerechnet, wenn man mal 20 Generationen zurückgeht, das heißt ungefähr 500 Jahre, so eine Generation hat ja 25 bis 30 Jahre, also wenn man 20 Generationen zurückgeht, dann landet man ungefähr vor 500 Jahren, im halben Jahrtausend. Und man geht diese 2 hoch n minus 1 Reihe durch, dann hat man bis vor 500 Jahren 524.288 Vorfahren gehabt. Wow, ganz schön viele. Das sind natürlich nicht alle zu diesem, also die haben nicht alle zu diesem Zeitpunkt gelebt. Das umfasst ja alle, die in den 19 Generationen vorher auch gelebt haben und wahrscheinlich da noch nicht gelebt haben, sondern weil sie erst in späteren Generationen kommen. Aber man hatte auf jeden Fall, wenn man bis dahin zurückgeht, schon 500.000 Verwandte in Europa gehabt. Fand ich ganz schön viel, hätte ich nicht gedacht. Und es sind ja wahrscheinlich noch mehr, weil es ja eben nur die Mindestzahl ist. Ziemlich abgefahren. Gut, Genealogie, wie wird die überhaupt betrieben? Also wie komme ich denn an die Daten und an das Wissen, um irgendwas über meine Vorfahren sagen zu können? Ganz klassischerweise fängt es an bei Familienbüchern, Fotos, irgendwelchen Urkunden, die man noch zu Hause hat. Manche kennen vielleicht von ihrem Opa oder Uropa, aber da kommen wir später auch nochmal extra drauf, den Ahnenpass. Da werden wir uns später nochmal ein bisschen genauer drauf stürzen. Dann gibt's natürlich noch einfach dingliche Quellen, wie zum Beispiel Grabsteine, auf denen Todesdaten verzeichnet sind. Ganz oft verbreitet waren früher auch noch Totenzettel. Da hatte man dann sogar noch ein Porträtbild zu den Geburts- und Sterbedaten. Dann natürlich Verwaltungsquellen wie die Gerichtsbücher, Besitzurkunden, Testamente. Manche Orte und Dörfer haben auch sowas wie eine Dorfchronik und natürlich haben viele große Organisationen oder Verwaltungsapparate auch sowas wie Archive. Das Problem mit diesen Quellen ist, dass meistens ihre Reichweite nur bis 1870 ungefähr zurückgeht, weil Standesämter erst von dem damals regierenden eisernen Kanzler, also Bismarck, eingeführt worden sind in seinem Kulturkampf gegen die katholische Kirche. Da kann sich vielleicht auch noch der eine oder andere dran erinnern aus dem Geschichtsunterricht. Ja, und zu der Zeit haben die Standesämter eben erst angefangen, solche Aufzeichnungen zu führen. Vorher war das Aufgabe der Kirche und das heißt, alles, was vor 1870 ist, bezieht sich dann meistens auf die üblichen Lebensurkunden, die man so von der Kirche bekommen hat damals, sprich Taufurkunden, Heiratsurkunden und Todesurkunden. Also man findet das immer in Kirchenbüchern. Das heißt, man muss dann in dem entsprechenden Dorf oder in der entsprechenden Stadt zum Pfarramt fahren, das da zuständig ist für den Bereich und kann es dann dort einsehen. Heute modernere Quellen, die man vielleicht auch dafür heranziehen könnte, sind so Sachen wie Vaterschaftstests oder auch Artikel in Tageszeitungen. Da wird man natürlich heute auch fündig. Ach so, ja, hier genau, ich sehe noch eine natürliche Grenze sozusagen für die Ahnenforschung, da scheitern dann die meisten, ist so das Anfang oder die Mitte des 17. Jahrhunderts, nämlich der Dreißigjährige Krieg 1618 bis 1648, der in Europa einfach so stark gewütet hat, dass da viele Sachen verloren gegangen sind. Das heißt, also wenn man seine Familie zurückverfolgen möchte, scheitert man oft im 17. oder zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Okay, so viel dazu, aber wie kriege ich denn jetzt eigentlich die Informationen aus den Archiven raus? Also da ist es dann einfach so, man muss dahin fahren. Die meisten bieten das umsonst an. Manchmal muss man für die Einsicht von Akten ein bisschen was bezahlen, aber es ist überschaubar, also relativ billig bis umsonst oder günstig. Und man fährt dann eben dahin. Man sollte sich viel Zeit mitnehmen, denn das Ganze sind natürlich meistens auf Mikrofilm, aber das sind Originaltexte. Das heißt, sie sind vielleicht in einem anderen Deutsch als heute üblich verfasst oder einfach aus Platzspargründen. Man darf nicht vergessen, Papier war damals noch teuer. Aus Platzspargründen wurden Abkürzungen verwendet. Vielleicht war derjenige, der geschrieben hat, nicht ganz so fähig des Schreibens. Das heißt, es ist unleserlich. Also man muss einfach viel Zeit und Muße mitbringen, um sich das dann da wirklich zu erschließen. Wie für fast alles gibt es auch dafür natürlich in Deutschland aber Vereine, die einen dabei unterstützen. Die sind meistens an regionaler Forschung interessiert. Also sowas gibt es dann für Franken zum Beispiel. Und es sind über Deutschland verteilt ungefähr 100 Vereine, die sich damit beschäftigen. Zentrale Anlaufstelle für Leute, die das vielleicht mal selber machen wollen, weil sie sich für die Vergangenheit ihrer Familie interessieren, wäre die Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände. Die findet man unter www.dagv.org. Man muss im Internet aber vorsichtig sein, habe ich bei der Recherche auch festgestellt. Es gibt da wohl auch relativ zwielichtige Angebote, die einen dann gleich in so eine Abo-Falle reinlocken. Also man sollte da nicht leichtfertig irgendwie die erstbeste genealogische Seite im Internet aufrufen und versuchen zu benutzen. Man muss sich da schon gut informieren, ob das ein seriöses Angebot ist. Aber diese Vereine und die DAGV, die können einem dann schon helfen als erste Anlaufstelle, weil sie natürlich da Erfahrung haben. Ne? Sie können einem Tipps geben, vielleicht wo finde ich Quellen, auch wie gehe ich vor und so weiter. Ja, damit haben wir eigentlich auch schon den ersten Zweck der Genealogie besprochen. Und zwar für viele Leute ist das einfach Hobby oder Neugier. Ne? Was hat mein Uropa gemacht? Wo kommt meine Familie ursprünglich mal her? Vielleicht insbesondere auch dann, wenn man selber weiß, die Familie kam vielleicht mal aus Ostpreußen oder was es eben so für verschiedene Lebensgeschichten geben kann. Das heißt, es gibt viele Leute, mein Opa zum Beispiel macht es auch als Hobby schon seit mehreren Jahren und ist auch schon ungefähr bis ins 17. Jahrhundert zurückgekommen. Viele Leute machen es einfach wirklich als Hobby, als Spaß oder Interesse an der Familie. Es gibt aber natürlich noch andere Zwecke für Genealogie. Ein Zweck, der jetzt überhaupt gar nichts mit unserem Spiel hier zu tun hat, aber vielleicht auch kurz erwähnt werden sollte, ist die Tierzucht. Und zwar braucht man da eine Genealogie einfach für die Abstammungsbewertung. Meine Mutter ist Tierärztin, deswegen kenne ich mich da ein bisschen aus. Es gibt da ja ganz unterschiedliche Samenspender, zum Beispiel bei Bullen, die dann unterschiedlich viel kosten. Und da ist es natürlich, wenn man einen gewissen Preis verlangen will, oder auch bei Zuchtpferden, ist es dann schon wichtig, halt nachweisen zu können, der und der war der Vater oder stammt von dem und dem Alpha-Tier sozusagen ab. Ja, aber wie gesagt, für uns heute eigentlich nicht wichtig. Anders sieht es dann schon wieder aus, wenn wir zur Legitimation von Herrschaft kommen. Wir müssen in dem Spiel natürlich jetzt nicht unsere Herrschaft legitimieren, aber wir müssen uns schon legitim zeigen als Erbberechtigter. Und da spielt es ja schon ein bisschen mit rein. Und diese Legitimation von Herrschaft über Genealogie, die kann man in der Geschichte mehrmals verfolgen oder an ganz vielen Beispielen nachvollziehen. Ich habe mir jetzt nur mal 3 rausgesucht, die ich interessant oder skurril fand. Das erste Beispiel wäre die Aeneis von Vergil. Und die Aeneis ist eine der verschiedenen Gründungsmythen der Stadt Rom. Das hat jetzt also nichts zu tun mit Remus und Romulus. Das kennt eigentlich jeder, ne? Die 2 Kinder, die von der Wolfsmutter gesäugt worden sind und dann auf den Hügeln Roms die Stadt gegründet haben. Sondern es geht hier mehr um den Charakter Aeneis, also das ist auch der Name der Person. Und der soll laut Vergil aus dem brennenden Troja während der Trojanischen Kriege geflohen sein und hat dann da große Irrfahrten im Mittelmeer durchleben müssen, so ein bisschen wie bei Odysseus. Und am Ende seiner Reise strandet er dann in Latium und gründet in dem Gebiet das heutige Rom. Interessant ist jetzt hier eben, wenn man sich das genealogisch anschaut, und Vergil macht es natürlich, um die Stadt Rom zu glorifizieren und schon so ein bisschen eine göttliche Vorhersehung für diese große Weltmacht reinzuinterpretieren in die Geschichte. Wenn man sich das eben anguckt, dann stammt Aeneis auf der männlichen Seite aus einem trojanischen Herrschergeschlecht. Also er ist sozusagen von königlicher Abstammung. Und auf der weiblichen Seite, also über die Mutterseite, ist er der Sohn von Aphrodite. Und Aphrodite ist ja, sollte hinlänglich bekannt sein, eine Göttin. Das heißt, von beiden Seiten her ist Aeneis schon mal der prädestinierte Gründungsvater für so eine große Stadt wie Rom. Ein Beispiel für Genealogie. Also das heißt, es kann sich nicht nur auf Personen beziehen, sondern auch auf Städte zum Beispiel. Vielen ist vielleicht dann als nächstes Beispiel aus dem Geschichtsunterricht noch Augustus bekannt. Und zwar ist das der Adoptivsohn von Julius Caesar. Julius Caesar hat selber keinen erbberechtigten Nachfolger gehabt und hat deswegen seinen Neffen, das ist eigentlich der Sohn seiner Schwester, hat seinen Neffen adoptiert und er hieß damals noch Octavian, hat sich dann später selber umbenannt in Augustus, heißt so viel wie der Erhabene, vielleicht auch der Göttliche, und hat sich immer ganz bewusst in die genealogische Reihe seines Vaters gestellt. Also er ist sozusagen der rechtmäßige Nachfolger dieses tollen Herrschers, der das Reich so vergrößert und stabilisiert hat. Dann als letztes Beispiel habe ich mir noch rausgesucht, und das ist ein bisschen bizarr, aber es zeigt nur mal wieder, was für aus heutiger Sicht komische Denkweisen teilweise die Leute im Mittelalter hatten. Ich lese vielleicht einfach mal kurz vor, um was es geht. Wir haben nämlich die Überlieferung eines Chronisten namens Fredegar, Und er schreibt was über die Merowinger. Es ist ein fränkisches Königsgeschlecht zu Beginn des Frühmittelalters, so 500 bis 750. Manche kennen die Merowinger vielleicht auch noch aus dem Geschichtsunterricht. Und er begründet eben die Legitimität der Herrschaft der Merowinger wie folgt. Man erzählt, Clodio, das ist der Stammvater, Clodio habe sich einmal im Sommer mit seiner Gattin an den Meeresstrand begeben. Als seine Gemahlin mittags zum Baden hinaus wartete, habe ein Meeresungeheuer mit Stierkopf sie angefallen. Ob sie nun daraufhin von dem Untier oder von ihrem Mann empfing, sie gebar jedenfalls einen Sohn mit dem Namen Meroveus, den kennen wir heute als Merowig, nachdem später die Könige der Franken Merowinger genannt wurden. Ja, jetzt denkt man sich heute natürlich, ob das so ein guter Stammvater ist, ein Meeresungeheuer mit Stierkopf, man weiß es nicht, aber aus der damaligen Zeit haben sich die Leute halt gedacht, uiuiui, Meeresungeheuer, das ist aber schon was Übernatürliches, der scheint auch wieder so eine Art göttliche Sendung zu haben. In dieser Dynastie steckt göttlicher Auftrag. Ja, so viel damit erstmal zur Legitimität von Herrschaft. Also Genealogie kann auch benutzt werden, um Herrschaft zu legitimieren, die man sonst vielleicht nicht hätte. Genealogie kann also praktisch auch als Legitimitätsgrundlage dienen, falls man sonst nicht legitimiert wäre, die Herrschaft auszuüben. Ein anderes Feld, wo Genealogie wichtig ist, und das passt jetzt wirklich genau zu der Solo-Variante des Spiels, sind einfach Besitzanmeldungen. Sprich, es geht um das Erbe, entweder von Dingen oder von Ämtern. Und genau darum geht's ja in dem Spiel. Wir wollen ja nachweisen, dass wir erbberechtigt sind, um das große Vermögen abzuräumen. In den allermeisten Fällen hat sich im adligen Erbfolgerecht, also nicht im bürgerlichen Erbrecht, sondern im adligen Erbfolgerecht, hat sich durchgesetzt die Primogenitur. Das heißt, es ist die Nachfolge des Erstgeborenen. Es gibt auch andere Fälle, meistens bei indigenen Völkern, die haben dann eine sogenannte Ultimogenitur. Das heißt, der Letztgeborene ist dann der Herrschafts- oder Erbberechtigte, also der da am jüngsten ist. Das macht vielleicht insofern Sinn, als dass dann eben jemand wieder an die Macht kommt, der eine möglichst lange Amtszeit hat. Ganz anders war das zum Beispiel auch noch im Frühmittelalter bei den Karolingern. Die hatten nämlich dann irgendwann das Problem, dass sie ihr Reich nicht erhalten konnten, weil sie, also das ist einer der Gründe, aber weil sie bei jedem Erbfall das immer gleichmäßig und gerecht auf alle männlichen Nachfolger verteilt haben. Das heißt, da gab es nicht einen Erbberechtigten, sondern nehmen wir mal an, Karl der Große hatte, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, drei Söhne. Und da kann man sich natürlich denken, wenn die dann wieder zwei Söhne haben und die haben wieder Söhne und so weiter und so fort, bleibt am Schluss nicht mehr viel übrig, wenn man ein paar Generationen weiterdenkt. Hat dann auch im Endeffekt dazu geführt, dass die Karolinger abgelöst worden sind von den Ottonen. Es wird ja auch dann allein schon problematisch, wenn solche Sachen vererbt werden sollen wie die Kaiserwürde, die ja bekannterweise unteilbar ist. Es gibt ja nur einen Kaiser in Europa. Wie will man sowas jetzt auf mehrere Söhne verteilen? Dieses karolingische Erbrecht hat sehr viele Probleme enthalten für die karolingische Dynastie. Deswegen hat sich dann auch relativ bald die Primogenitur durchgesetzt, weil die eben ermöglicht, dass ein dynastisches Erbe komplett weitergegeben werden kann. Hat sich am Anfang allerdings, muss man auch dazu sagen, beschränkt auf männliche Nachfolger. Erst Anfang des 18. Jahrhunderts hat sich das dann geändert, nämlich Kaiser Karl VI. Des Heiligen Römischen Reiches hat die sogenannte pragmatische Sanktion erlassen, die damals geregelt hat, dass sollte in keiner Linie der Familie ein männlicher Nachfolger da sein, auch die erstgeborene Tochter, also die älteste Tochter, die zur Verfügung steht, eintreten kann für das Erbe. Und witzigerweise, man sollte jetzt annehmen, damals haben die Leute viele Kinder gekriegt und es ist ein Fall, der eher selten eintritt. Witzigerweise ist es genau dann bei Kaiser Karl VI. Eingetreten. Vielleicht hat er da schon eine Art Vorahnung gehabt. Also 1740 stirbt er und seine Tochter Maria Theresia übernimmt dann das Kaiseramt. Die Nachfolgeberechtigung von Töchtern ist auch eine Sache, die manche Monarchien erst relativ spät sogar eingeführt haben. Also ich habe Beispiele gefunden für Schweden, da wurde das Ganze erst 1980 eingeführt. Vorher durften Töchter da gar keine Thronfolge übernehmen. In Belgien sogar erst 1994. Dann kommen wir doch als nächstes mal zu einem Bereich, in dem die Genealogie, sagen wir mal, nicht gerade geglänzt hat. Ich habe vorhin schon mal Bezug genommen auf den sogenannten Ahnenpass. Wer mal die Muße hat, kann ja mal seine Großeltern oder Urgroßeltern dazu befragen. Die haben vielleicht sowas noch auf dem Dachstuhl liegen. Das ist ein Dokument, das nachweisen sollte, dass man aus einer sauberen Arierlinie stammt sozusagen. Und das Ganze wurde legitimiert durch die Nürnberger Rassengesetze von 1935, die ja sowieso dazu dienten, die bereits ständig herrschende Unterdrückung und Verfolgung der Juden in Deutschland zu legitimieren, gesetzlich zu legitimieren, die ja aber schon eigentlich seit 1933 stattgefunden hat. Durch die Nürnberger Rassengesetze wurde das jetzt halt als staatliches Gesetz festgeschrieben. Das heißt, es wurde rechtens. So, und mit diesem Ahnenpass sollte man jetzt eben nachweisen können, dass man ein reiner Deutscher ist. Und normalerweise musste man da bis zu seinen Urgroßeltern nachweisen, dass die auch schon nicht jüdisch gewesen sind oder Arier gewesen sind. Wichtig wird das Ganze bei der Unterscheidung oder wurde das Ganze bei der Unterscheidung zwischen Reichsbürgern und Staatsbürgern. Die vollen Rechte hatte man nämlich nur als Reichsbürger. Alle anderen Bürger, die das nicht nachweisen konnten, waren dann nur Staatsbürger. Und das hatte ganz entscheidende Folgen für ihre rechtliche Stellung in dem System. Dieses Beispiel zeigt natürlich auch, wie gefährlich Genealogie sein kann, wenn sie von politischen Ideologien instrumentalisiert wird. Ein ganz anderer Bereich, wo Genealogie auch noch eine Rolle spielt, und es war mir persönlich gar nicht so bewusst, aber das kann teilweise auch das Seelenheil sein, also in der Religion. Und zwar habe ich herausgefunden, dass die Mormonen, oder wie sie ja eigentlich richtig heißen, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, die in Amerika hauptsächlich in der Gegend von Utah wohnen, die glauben, dass Vorfahren ihrer Familie, die nicht mormonisch getauft worden sind, durch eine nachträgliche Taufe eines Stellvertreters auch noch das Seelenheil erreichen können. Das ist dann eine sogenannte Totentaufe. Und dazu muss man aber ganz exakt wissen, wie hieß diese Person, wann ist sie geboren worden, wann ist sie gestorben. Deswegen sind Mormonen, und das ist jetzt kein Witz, mit die größten Ahnenforscher weltweit. Die haben auch eine riesen Datenbank, die sie jedem kostenlos zur Verfügung stellen. Man findet die relativ schnell im Internet. Einfach mal Mormonen und Ahnenforschung eingeben, kommt man auf diese Datenbank. Und die betreiben das eigentlich wirklich aus dem Ernst heraus. Sie wollen ihren Vorfahren den Zutritt ins Paradies oder in den Himmel ermöglichen, indem sie wissen, wer waren denn meine Vorfahren und kann ich mich für die im Nachhinein noch taufen lassen. Also auch ein interessanter Aspekt, der mir so noch gar nicht bewusst gewesen ist. Aber so viel erstmal zur Genealogie. Ich denke, das reicht als theoretisches Gerüst, um uns mal anzugucken, wie wurde das denn in dem Spiel umgesetzt. Eine Sache vielleicht noch, die sich eigentlich hauptsächlich bezieht auf das Mehrspielerspiel, jetzt gar nicht so auf das Solo, auf die Solo-Variante, aber das lag halt auch so auf der Hand, dass ich das auf jeden Fall noch erwähnen muss. Das ist die Heiratspolitik der Habsburger. Ja, die Habsburger sind ja wahrscheinlich vielen noch bekannt aus der Schule. Das ist so das entscheidende Herrschergeschlecht von, sagen wir mal, dem ausgehenden späten Mittelalter bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Und über die gibt's einen gibt's einen überlieferten Spruch aus dem Lateinischen, der so ein bisschen die Hauspolitik beschreiben soll. Den haben wir bestimmt auch schon mal viele gehört. Der lautet: Bella gerant alii tu Felix Austria nube. Heißt auf Deutsch so viel wie: Kriege führen mögen andere, du glückliches Österreich, heirate. Da wird natürlich darauf Bezug genommen, dass die Habsburger ganz oft in ihrer Geschichte viel Land einfach dazugewonnen haben, indem sie glücklich geheiratet haben, also sich untereinander mit anderen Adelsgeschlechtern verkuppelt haben, was wir in dem Spiel hier auch versuchen. Man darf natürlich trotzdem nicht vergessen, ganz viel ist da auch Zufall gewesen oder Glück, ne? Also da müsste jemand schon ein Hellseher gewesen sein, wenn er bei jeder Verbindung gewusst hätte, das bringt was für meine Familie. Natürlich haben die Habsburger auch Kriege geführt, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber sie haben es anscheinend mit dem Heiratsglück öfter mal so weit getrieben, dass sich das als Spruch durchgesetzt hat. Erstmals ist der Spruch aufgetaucht auf einem Siegel von Rudolf IV., Herzog von Österreich damals, in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Und er hat es geschafft, Tirol in sein Reich einzuverleiben über einen geschickten Erbfolgevertrag. Und da hat sich dieser Spruch dann zum ersten Mal durchgesetzt auf einem Siegel, auf Urkunden. Ein ganz besonderes Beispiel, wie das gut funktionieren kann, ist Maximilian I. Das ist so der erste habsburgische Kaiser zu Beginn der Neuzeit. Also zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Und der hat es zum Beispiel geschafft, einfach nur durch Heirat, ohne große Kriege, Burgund, Spanien, Böhmen und Ungarn durch Heirat ins Reich zu holen. Also sehr gut seine Kinder immer verkuppelt und den anderen so ein bisschen in die Familie geschoben, was wir, wie gesagt, in dem Spiel auch versuchen. So, aber dann nochmal zurück zur Solo-Variante, weil darum soll es ja in den Nachsitzstunden eigentlich gehen. Was bei dem Spiel wirklich super rüberkommt, hatte ich jetzt in mehreren Anläufen wirklich erlebt, ist dieses Gefühl, ich stürze mich in ein Archiv und ich versuche rauszukriegen, wer waren meine Eltern, meine Großeltern. Habe ich vielleicht irgendwelche Aristokraten in der Familie? Habe ich Leute, die was Besonderes für die Gemeinschaft geleistet haben in der Familie? Hat meine Familie einen sozialen Aufstieg genommen? Waren meine Urgroßeltern vielleicht noch Handwerker und meine Eltern waren jetzt schon Akademiker oder Adlige? Das vermittelt das Spiel wirklich richtig gut. Also man kann sich schon vorstellen, wie man während des Spiels jetzt eigentlich gerade in einem Archiv sitzt und vielleicht Urkunden durchgeht und dann wieder irgendeinen Familienangehörigen findet und sich denkt, ha, der war bei mir in der Familie drin, das ist ja super cool. Mein Großonkel war Berater des Bürgermeisters oder sowas in der Art. Also man kriegt ja schon so ein bisschen so ein Sherlock-Holmes-Feeling und hat Spaß daran zu gucken, wer ist denn noch so in meiner Familie gewesen. An der Stelle sollte man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, was wirklich auch ein großer Pluspunkt des Spiels ist, wie cool eigentlich diese Freundeskarten sind. Das sind nämlich 75 Stück. Und jede dieser Freundeskarten sieht wirklich anders aus. Also jede Karte hat eine individuelle Porträtzeichnung. Die sind so ein bisschen comichaft und einen besonderen Bonus, den man bekommt, wenn man die Karte ausspielt. Manche Karten sind kostenlos. Für manche muss man was bezahlen. Meistens sind es dann die Adligen. Ne? Wenn man die in die Familie holt, muss man vielleicht ein bisschen was bestechen bei der hergebenden Familie. Es gibt auch Karten, da bekommt man Geld. Das sind dann vielleicht Karten, die, ja, drücken wir es mal nett aus, nicht so hübsche Töchter darstellen. Da sagt man dann halt, gut, komm, die ist jetzt ein bisschen hässlich, aber wir kriegen ein bisschen Geld rein in die Familie, wenn wir die mit aufnehmen. Also das ist eigentlich auch ganz nett gelöst. Also die Karten machen wirklich einen Großteil des Spielspaßes aus, finde ich. Natürlich kann es einem dann passieren, wenn man eben diese Karten in seinen Familienstammbaum langsam einbaut und so guckt, wer seine Vorfahren sind. Vielleicht kriegt man auch während des Spiels raus, ich bin selber die größte Enttäuschung für meine Familie. Meine Großeltern waren alles noch Akademiker und Wissenschaftler und ich bin jetzt hier einfach nur noch der Stalljunge, habe also den totalen sozialen Abstieg durchgemacht. Das ist auf jeden Fall auch eine witzige Sache mit so ein bisschen Augenzwinkern. Ne? Was ich zu bemängeln habe, und das entscheidet einfach die Mehrspieler-Variante von der Solo-Variante, ist, dass viele der Aktionen in der Solo-Variante eigentlich gar nicht nötig sind, die in der Mehrspieler-Variante wichtig sind. Das heißt, man macht schon relativ häufig das Gleiche. Also das, was eigentlich Spaß macht, Freundeskarten von der Auslage nehmen und versuchen, in seine Familie einzubauen, ist dann relativ schnell auch das Einzige, was man eigentlich macht. Und gar nicht so ja zu versuchen, Geld zu bekommen oder Punkte oder was auch immer. Man ist dann auch sehr getrieben von diesen Generationszielen, die ich vorhin schon mal beschrieben hatte, die man erfüllen muss. Also ich hätte mir fast sogar gewünscht, dass es die Ziele vielleicht gar nicht gegeben hätte, sondern man einfach versucht, seinen Highscore jedes Mal zu verbessern, weil diese Ziele einen schon in eine gewisse Richtung drängen. Ne? Man kann dann nicht einfach zufällig mal versuchen, einen Stammbaum zusammenzubauen und zu gucken, was kommt dabei raus, sondern man ist dann schon immer getrieben davon, so, ah, oh, na, mein Urgroßvater muss ja noch ein Spanier sein und meine Oma muss ja noch eine Wissenschaftlerin sein und damit ich das Ziel erfülle, muss meine Tante auf jeden Fall noch ein Bankett geschmissen haben. Also das ist zwar nett, das setzt einen unter Druck, das erhöht ein bisschen den Anspruch des Puzzles, aber manchmal fühle ich mich dadurch auch ein bisschen gespielt, also das hätte vielleicht nicht unbedingt sein müssen. Was leider auch negativer ist als bei der normalen Variante, ist bei der Solo-Variante das Ausmaß, das dieser Stammbaum irgendwann annimmt. Ich hatte ja in der Einführung schon mal kurz darauf hingewiesen, das verdoppelt sich immer pro Generation, also 2 hoch n minus 1. Und wenn, man kann sich schon ausrechnen, wenn man unten mit dem Stalljungen Patrick anfängt, dann liegen in der Reihe drüber 2 Karten, in der nächsten 4, 8, 16 und so weiter. Und dann kann es ja im Laufe des Spiels auch noch passieren, dass man rausfindet, oh, mein Opa hatte einen Onkel. Nicht Onkel, ein Bruder. Ich habe sozusagen einen Großonkel. Oder meine Mutter hatte eine Schwester, von der ich noch gar nichts wusste. Das heißt, da liegen dann sogar noch mehr Karten aus. Also das wird relativ schnell etwas unübersichtlich. Es ist nicht schlimm, man kann damit schon noch spielen, aber es ist, ja, es macht es schon ein bisschen schwieriger, weil es dann auch alles eng wird und die Karten liegen eng beieinander. Ich weiß dann vielleicht nicht mehr ganz genau, zu wem gehören jetzt die Eltern nochmal, dann muss man das wieder auseinanderschieben. Also es macht es einfach ein bisschen unübersichtlich. Nichtsdestotrotz macht es eigentlich jedes Mal wieder Spaß, die Solo-Variante zu spielen, weil wirklich, ja, wie gesagt, man kommt wirklich in so eine Detektivstimmung rein und will wirklich wissen, ja, wer ist denn diesmal mein Vorfahr? Bin ich jetzt wirklich erbberechtigt oder bin ich nur ein kleiner Schwindler? Also ich kann das Spiel eigentlich sehr empfehlen, eher vielleicht sogar als Mehrspieler-Variante, aber es ist wirklich auch aufgrund der Grafiken ein netter Zeitvertreib für einen Solo, falls man mal eine Stunde nichts zu tun hat. So lange sollte man aber auch ungefähr einplanen. Ja, das wäre es dann eigentlich auch schon gewesen soweit für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ein bisschen was zur Genealogie zu erfahren, ein bisschen was zu Stammbäumen, für was sie gemacht werden, für was man sie braucht. Würde uns freuen, wenn ihr zur regulären nächsten Folge wieder einschaltet. Die wird dann ein bisschen länger sein wieder, auch über 2 Spiele. Und ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Schreibt uns bitte Meinungen, Lob und Kritik, wie immer, in die Kommentare oder bei Twitter. Da ist der Channel Brettagoge. Ihr könnt uns auch immer noch erreichen über info@brettagoge.de, falls ihr uns irgendwas zukommen lassen wollt, wie zum Beispiel eine Lösung für das Quiz. Da haben wir nämlich nur wenige Zuschriften bisher. Also beteiligt euch, die Chance ist jetzt noch relativ groß, was zu gewinnen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. 1, 2, 3. Lift off.